Also ich plädiere auch eher für einen relativ engen Faschismusbegriff, einfach um dieser Gefahr zu begegnen. Und Richard Sehmer, den das schon erwähnte Interview, der sieht das im Prinzip ähnlich, fand ich ganz interessant, seine Argumentation. Sein Buch heißt ja auch Katastrophennationalismus. Also er sagt, es könnte ein faschistisches Bewegung sich herausbilden, aber im Moment sind wir noch nicht so weit.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des AK-Podcasts. Mein Name ist Gina, dieses Mal sitze ich hier mit Guido Speckmann und Paya Masumi. Wer unsere letzte Folge zu den Wahlen gehört hat, kennt Guido schon. Payam ist im Podcast bis jetzt noch unbekannt. Könnt ihr euch einmal kurz vorstellen?
Ja, moin, ich bin Payam. Ich bin seit ungefähr anderthalb Jahren bei AK und ich betreue hauptsächlich die Social-Media-Kanäle, betreue den Podcast und produziere den dann auch, schreibe den Newsletter, ab und zu mal einen Artikel, genau, sowas mache ich.
Hallo auch von meiner Seite, ich bin Guido. In AK betreue ich meistens Wirtschaftsthemen, wobei in den letzten Jahren zunehmend Klimabewegungsthemen, Klimawandel und Ökologie-Themen. Und bei AK bin ich seit 7,5 Jahren.
Ja, danke euch auf jeden Fall. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, einmal die altbekannte Frage, wie ist denn so die Stimmung in der Redaktion?
Die Stimmung ist so ein bisschen wie letzten Monat. Man kommt kaum hinter den schlechten Nachrichten hinterher. Das war ja auch schon Thema im Podcast letztes Mal. Diesmal gab es zum Beispiel heute Morgen frisch die Nachricht, dass die US-Umweltbehörde alle möglichen Umweltvorschriften und so quasi in den Schredder kippen will. Aber manchmal gibt es ja auch gute Nachrichten. Zum Beispiel hat es mich persönlich gefreut, dass die kleine Anfrage der CDU und CSU mit Blick auf gemeinnützige Vereine, Oma gegen Rechts und so weiter, nicht von Erfolg gekrönt worden ist. Dazu haben wir übrigens auch einen wirklich lesenswerten Text von Holger Oppenhäuser im Blatt in der neuen Ausgabe. Ja, aber die Stimmung ist eigentlich gut. Hin und wieder hört man schallendes Gelächter durch die AK-Redaktion.
Ja, da würde ich mich anschließen. Wir kommen gerade aus der Mittagspause und sind gut gesättigt. Ein Sofa wäre ab und zu schön, aber ansonsten ist die Stimmung tipptopp.
Sehr gut, ja, danke euch. In dieser Ausgabe haben wir den Schwerpunkt zum Thema Faschismus. Guido, du hast damals bei einem der einflussreichsten FaschismustheoretikerInnen dein Studium absolviert und sogar eine Einführung in Faschismustheorien geschrieben. Daher werde ich insbesondere dich heute mit Fragen löchern. Das Wort Faschismus ist mal wieder in aller Munde. In Deutschland wird seit einigen Jahren diskutiert, ob die AfD faschistisch ist, ob sie faschistische Potenziale hat oder nur in Anführungszeichen eine autoritär-konservative Partei ist. Spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben einige Linke in Putin einen zweiten Hitler erkannt. Für Islamisten wird nicht erst seit dem Angriff der Hamas der Begriff klerikal-faschistisch genutzt. Und in unserem Schwerpunkt denkt Lukas Hermsmeier in einem Artikel darüber nach, ob Trump derzeit die USA in eine faschistische Diktatur führt. Im Untertitel des Schwerpunkts heißt es, im 20. Jahrhundert wurden viele Faschismustheorien entworfen. Kann man daraus schließen, dass es nicht die eine Faschismustheorie bzw. Definition gibt?
Das kann man auf jeden Fall daraus schließen. Es gibt sogar zahlreiche verschiedene Faschismustheorien. Für uns von Interesse sind natürlich in erster Linie linke und marxistische. Vielleicht noch eine Bemerkung. Es gibt auch bürgerliche Faschismustheorien. Das ist jetzt für uns jetzt nicht so interessant. Es gibt ja auch viele HistorikerInnen und Theoretiker, die den Faschismusbegriff explizit auch ablehnen, weil sie sagen, der verwischt die spezifischen Merkmale des deutschen Faschismus, des Nationalsozialismus. Aber das soll uns hier nicht länger interessieren. Vielleicht noch eine Anmerkung. Bei linken Faschismustheorien, traditionsgemäß der Konnex zwischen Kapitalismus und Faschismus im Zentrum steht, ist das natürlich für bürgerliche Historiker ein heikles Feld, weil Marxisten argumentieren ja, dass der Faschismus eine Form von bürgerlicher Herrschaft sein kann. Und das wirft natürlich ein sehr schlechtes Licht auf die bürgerliche Gesellschaft, weswegen bürgerliche Historiker und Theoretiker mit diesem Begriff natürlich nicht viel anfangen können. Es gibt viele marxistische Faschismustheorien, die im Prinzip relativ schnell entstanden, als auch der Faschismus entstand. Am einflussreichsten war wahrscheinlich die Faschismustheorie der Kommunistischen Internationale. Aber es gab davor und parallel natürlich auch noch ganz andere linke marxistische Ansätze, sogenannte Bonapartismus-theoretische Ansätze, kann man dann nennen. Ein, zwei Namen, der Austromarxist Otto Bauer ist da von Interesse. August Thalheimer hat auch eine interessante Studie vorgelegt. Ja, insofern gibt es tatsächlich sehr viele Faschismustheorien und ist im Prinzip auch fast gar nicht zu überblicken.
Okay, verstehe. Kannst du uns trotzdem ein paar grundlegende Wesensmerkmale des historischen Faschismus nennen?
Das kann ich natürlich gerne versuchen. Vielleicht muss man vorab sagen, ich versuche das mal anhand von drei Phasen. Einmal Herausbildung von faschistischen Ideologien, erste Phase, zweite Phase, die faschistische Bewegung, also das ist sich quasi als politische Bewegung etabliert. Und dann die dritte Phase, Faschismus an der Macht. Zu der faschistischen Ideologie kann ich jetzt nur stichpunktmäßig aufzählen, was dazugehört historisch. Ganz stark war ein Antimarxismus, weil der Faschismus war in gewisser Weise eine Reaktion auf die Gefahr, die der bürgerlichen Herrschaft durch die Arbeiterbewegung, die es ja damals noch in starker Form gab und auch in kämpferischer Form und auch dann natürlich in Gestalt der Sowjetunion. Aber es war natürlich, die faschistische Ideologie war auch antidemokratisch, antiparlamentarisch, war ganz stark von sozialdarwinistischen Vorstellungen geprägt und natürlich von rassistischen und im deutschen Faschismus dann auch ganz stark von antisemitischen Vorstellungen, die ja dann letztlich auch in die Shoah geführt haben. Die zweite Phase, die politische Bewegung, ist geprägt im Prinzip von, in Italien waren es faschistische Kampfbünde, die sich herausgebildet haben nach dem Ersten Weltkrieg, die streng nach dem Führerprinzip organisiert waren und ja ganz massiv Gewalt angewendet haben gegen politische Gegner. Vor allem haben die Gewerkschaftshäuser und andere Lokale der Arbeiterbewegung überfallen. Ja, und Faschismus an der Macht ist im Prinzip dann die Zerschlagung der Demokratie, Abschaffung von Wahlen, ist gekennzeichnet durch, historisch gesehen, durch in Deutschland ganz starke Aufrüstung, Expansionskurs, aggressive Außenpolitik bis hin zum Vernichtungskrieg in der Sowjetunion und halt von Lagersystem, wo in erster Linie am Anfang erst die politischen Gegner, also Sozialdemokratinnen und Kommunistinnen, gelandet sind. Und später dann natürlich auch, oder relativ schnell auch dann, Jüdinnen und Juden. Ja, das vielleicht im Schnelldurchlauf.
Mhm. In der Sowjetunion war lange die Dimitrov-These die geltende Faschismusdefinition, die besagt, die faschistische Herrschaft sei die terroristische Diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Oder, um es einfacher zu sagen, hinter dem Faschismus steht das Kapital. Ist es so einfach?
Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber im Moment Wahrheit ist da natürlich auch drin. Und die Dimitrov-Formel ist natürlich relativ stark und auch zu Recht kritisiert worden. Aber hatte, fangen wir mal mit den Vorteilen an, erstmal auch Vorteile, weil es mit die erste Faschismustheorie war, die im Prinzip diese Frage aufgeworfen hat, wie ist der Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Faschismus? Also wie reagiert der Kapitalismus, wenn er in einer Krise gerät und im Prinzip auch dann die soziale Funktion der faschistischen Diktatur stark herausgestellt hat. Das ist nämlich dazu dient, den Unternehmern, den Kapitalisten die Herrschaft zu sichern und auch ihre Profitraten, wenn man es so will, zu erhöhen. Aber gleichzeitig hat sie natürlich relativ viele Nachteile. Das fängt im Prinzip schon mit der Entstehung an. Die ist ja 35 formuliert worden. Das war, also da war Hitler gerade mal 2 Jahre an der Macht. Also das war noch eine frühe Phase des deutschen Faschismus. Und Fragen wie Rassismus, Antisemitismus spielten in der Dimitrov-Theorie im Prinzip gar keine Rolle. Da ist eine komplette Leerstelle. Und vor allem gibt es auch noch eine weitere Leerstelle. Die Massenbasis des Faschismus spielt da keine Rolle. Das war, weil es ja im Prinzip in der Tradition der Kommunistischen Internationale die verbindliche Faschismusdefinition für die Sowjetunion und für den Realsozialismus insgesamt war. auch gut später, weil man sagen könnte, okay, Faschismus, das sind nur die reaktionärsten Elemente des Finanz- und Monopolkapitals. Und die Leute waren ja im Prinzip keine Faschisten, die wurden geknechtet. Das war also hatte im Prinzip auch eine Entlastungsfunktion. Das sind vielleicht die Leerstellen, die Dimitrov-Formel hat. Es gibt noch weitere, aber vielleicht auch erstmal soweit.
Ja, mega spannend auf jeden Fall. Morten Paul hat für den Schwerpunkt einen Überblicksartikel über verschiedene Faschismustheorien, auch ihre Leerstellen und Folgen geschrieben. Er erwähnt, dass sich viele marxistische FaschismustheoretikerInnen, zumindest bis zur Frankfurter Schule, häufig darauf fokussiert haben, welche ökonomischen Klassen Träger des Faschismus waren und aus welchen Klassen und Milieus sich die von dir eben auch schon erwähnte Massenbasis des Faschismus rekrutierte. Kannst du da einmal umreißen, was das bedeutet und welche Theorien es dazu gibt?
Bis heute gibt es die Erzählung, dass die Weimarer Republik an den Extremen, politischen Extremen gescheitert ist. Auf der einen Seite Kommunistinnen, auf der anderen Seite Nazis. Und vor dem Hintergrund ist natürlich interessant zu schauen, ja, wer waren denn eigentlich, aus welchen Schichten, Klassen rekrutierten sich dann die Mitglieder der SA und der SS und der NSDAP? Überwiegend waren das halt Mittelschichten. Und Mittelschichten sind natürlich die Schichten, worauf sich bürgerliche Politiker und Theoretiker gerne beziehen, positiv. Und insofern ist das natürlich zum einen interessant, sich das genauer anzugucken. Und es ist, obwohl, also man muss dazu sagen, die NSDAP war schon, wird oft auch als erste Volkspartei bezeichnet. Es gab auch Arbeiter, die Mitglied der NSDAP waren. Aber überwiegend waren es tatsächlich eher Angehörige von Mittelschichten, vor allem die vom ökonomischen Abstieg bedroht waren. Und der Nationalsozialismus, gerade auch in seiner frühen Phase, hat ja auch gewisse antikapitalistische Aspekte. Und die kleinen Ladenbesitzer oder Handwerksbetriebe, die sahen natürlich, dass die Entwicklung des Kapitalismus zu immer größeren Unternehmen führte und sahen ihre eigene Existenz, im Prinzip ökonomische Existenz, auch gefährdet. Insofern war das für sie auch eine Anknüpfung, dass sie da sich quasi der Nazi-Bewegung angeschlossen haben. Ein anderer Punkt ist natürlich, was auch gerade die Theoretiker der Frankfurter Schule umgetrieben hat, die aus einer marxistischen Tradition kommen. Und der Marxismus spricht ja von ökonomischen Klasseninteressen. Und wenn man sich die Nazi-Partei anguckt und die Praxis, entspricht das natürlich überhaupt nicht ihrem Klasseninteresse, aber sie haben sich trotzdem angeschlossen und das war halt die Frage, warum? Und die haben dann halt im Unterschied zur zum Beispiel Dimitrov-Formel, die auf die soziale Funktion abhebt, haben die halt geguckt, welche Mechanismen, psychologische, massenpsychologische, individualpsychologische Mechanismen gibt es, die dazu führen, dass sich Leute dem italienischen Faschismus oder dem deutschen Faschismus angeschlossen haben.
Was vielleicht dazu auch interessant ist, weil du gesagt hast, dass sich Arbeiter auch der NSDAP angeschlossen haben, das stimmt natürlich. Und trotzdem gibt es auch Studien, dass zumindest ArbeiterInnen, die in Gewerkschaften irgendwie schon ideologisch und im Alltag eingebunden sind, dass die zum Beispiel deutlich später erst in diese nationalsozialistische Ideologie gekippt sind. Also da kann man dann schon sagen, okay, so eine linke Einstellung und auch im Alltag verbindliche Kultur, also beispielsweise in Kegelvereinen, die es damals gab, in Turnvereinen, die alle aus so einer proletarischen Kultur gekommen ist, das ist auch was dann so eine Gesellschaft vor faschistischen Umstürzen, naja, stützen offensichtlich ja nicht, aber denen ein bisschen was vorwegnehmen kann.
Ja, mega spannender Punkt auf jeden Fall. Willst du darauf noch antworten, oder?
Nee, das ist eine super Ergänzung. Das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch, das führt jetzt weg von der Arbeiterbewegung, aber kam mir gerade nur in den Kopf, katholische Milieus haben sie auch relativ spät den Anschluss quasi an die Nazi-Partei gesucht oder sind weitgehend, kann man auch irgendwie aus der Historienforschung sich ansehen, sind zum Teil auch immer auf Distanz also geblieben.
Kegelverein und Kirche. Morten Paul, aber auch Richard Seymour, den Larissa Schober für unseren Schwerpunkt interviewt hat, erwähnen beide den Theoretiker Wilhelm Reich, auf den sich in der Studentinnenbewegung der 70er Jahre auch viele bezogen. Reich hat einen psychologischen Ansatz und sieht im Faschismus eher ein Überbauphänomen. Kannst du kurz Reichs Ansatz erklären und auch, was wir heute davon mitnehmen können?
Ja, Wilhelm Reich hat im Prinzip versucht, in seinem Hauptwerk die Massenpsychologie des Faschismus, Psychoanalyse in Anschluss an Freud mit historischem Materialismus zu verbinden. Und ihn trieb auch die Frage um, wie kommt es dazu, dass Leute sich der faschistischen Partei anschließen, obwohl es eigentlich ihren Klasseninteresse oder ihren ökonomischen Interessen widerspricht. Sein Schwerpunkt in seinen Texten war die bürgerliche Familie und die Repressionsmechanismen, die in der bürgerlichen Kleinfamilie wirken. Geht da ausführlich auf die Unterdrückung von Sexualität ein und leitet daraus dann ab, dass die Folgen dieser Unterdrückung den Anschluss an faschistische Politikangebote liefern. Das im ganz grob zusammengefasst. Ich würde vielleicht ein aktuelles Beispiel nehmen, weil das in dem wirklich lesenswerten Interview mit Richard Seymour auftaucht, was wir jetzt auch im Schwerpunkt haben. Er argumentiert im Prinzip auch psychologisch, sozialpsychologisch, und bringt das Beispiel, dass, also argumentiert, der Klimawandel ist jetzt, klar, ist eine drohende Katastrophe, aber die ist wenig greifbar, die taugt nicht zur Feindbildproduktion. Und er hat ein ganz konkretes Beispiel. Es gab 2020 in Oregon, US-Bundesstaat Oregon, heftige Waldbrände, die auf jeden Fall, das sagt die Forschung, durch den Klimawandel begünstigt worden sind. Und dort hat sich dann relativ schnell verbreitet, auch via Social Media, dass dahinter die Antifa steckt, die hätten die Waldbrände gelegt. Und er argumentiert, dadurch, dass man das Feindbild Antifa quasi produziert, sich verbreitet, haben die Leute, die das glauben, fühlen sich ja wirkmächtig und haben irgendwie eine Handlungsfähigkeit. Weil oft, so heißt ja auch der Titel, oder das ist ein Zitat aus dem Interview, auf den Klimawandel kann man nicht schießen, aber auf die Antifa. Und das ist im Prinzip so ein psychologischer Mechanismus, der Wirkmächtigkeit für die Individuen verspricht.
Anschließend an Reich gab es dann ja auch nochmal Teweleit einige Jahrzehnte später, der aufbauend auf Reich auch herausgearbeitet hat, dass es im Faschismus eine soldatische Männlichkeit gibt, die eben von einer gewissen männlichen Dominanz und Härte ausgeht, die sich dann in so Affekten im Faschismus niederschlägt. Und das ist ja zum Beispiel auch was wir gerade in faschistischen Bewegungen als so verbindendes Moment sehen, ne? Also einerseits so eine vermeintliche Rückbesinnung auf männliche Werte oder auch die Verteidigung in Anführungsstrichen männlicher Werte in der woken Cancel Culture jetzt.
Und damit einhergeht natürlich auch ein Antifeminismus, der in neuen rechtspopulistischen rechten Bewegungen eine ganz zentrale Rolle spielt.
Ich hatte ja eben auch schon kurz die Studierendenbewegung in den 70ern erwähnt. Diese hat den Faschismusbegriff auf sehr viele autoritäre, aber auch bürgerlich-kapitalistische Staaten angewendet. Im Rückblick wirkt das manchmal etwas skurril und bringt ja auch allerhand Probleme mit sich. Was ist an so einem weiten Faschismusbegriff denn problematisch?
Also kurz gesagt würde ich sagen, wenn alles faschistisch ist oder fast alles, verdeckt das die reale Gefahr, die vom Faschismus ausgeht oder von einer tatsächlich faschistischen Bewegung. Das beste Beispiel ist natürlich die Sozialfaschismus-These Anfang der 30er, die auch in der Kommunistischen Internationale kursierte, wo die Sozialdemokratie als Hauptstütze des Faschismus gesehen wurde. Und das war natürlich eine groteske Fehleinschätzung im Nachhinein. Natürlich gab es auch reale, nicht gerade rühmenswerte Handlungen der Sozialdemokratie, die quasi Argumente lieferten für diese Sozialfaschismus-These. Aber letztendlich war es natürlich höchst problematisch, weil das gemeinsame Agieren von Kommunistinnen und Sozialdemokratinnen nicht möglich war. Die hätte den Faschismus in Deutschland natürlich verhindern können. Insofern ist das Buch wurde erwähnt, also was ich mit einem Co-Autor geschrieben habe, also ich plädiere auch eher für einen relativ engen Faschismusbegriff, einfach um diese Gefahr zu begegnen. Und Richard Sehmer, den das schon erwähnte Interview, der sieht das im Prinzip ähnlich, fand ich ganz interessant, seine Argumentation. Sein Buch heißt ja auch Katastrophennationalismus. Also er sagt, es könnte ein faschistisches Bewegung sich herausbilden, aber im Moment sind wir noch nicht so weit. Und boah, im Prinzip teile ich das auch.
Diesen Podcast gibt es nur dank unserer Abonnenten. Denn AK hat keinen reichen Verleger im Rücken. Stattdessen machen wir eine unabhängige linke Zeitung. Das heißt, eure Abos machen unsere Arbeit möglich. Und willst du auch 11-mal im Jahr eine AK aus deinem Briefkasten ziehen, statt leidiger Rechnungen? Dann hol dir jetzt ein Abo unter www.akweb.de/abo.
Lukas Hermsmeyers Artikel, in dem er analysiert, ob sich die USA derzeit faschisiert, habe ich ja schon erwähnt. Historisch gesehen ist der Faschismus allerdings tief in der europäischen Moderne verwurzelt, hatte seine Zentren in Italien und Deutschland. Und auch wenn sich andere Bewegungen an ihn orientieren, etwa in Japan und teilweise auch im Hindu-Nationalismus, lassen sich bei diesen Bewegungen auch deutliche Unterschiede zum europäischen Faschismus erkennen. Wie ist es heute? Erleben wir gerade eine Art Globalisierung des Faschismus? Und welche Rolle nehmen dabei solche Gestalten wie Trump oder Musk ein?
Also ich würde sagen, eine Globalisierung des Faschismus sehen wir noch nicht. Es hängt natürlich, kommt man im Prinzip auf die erste Frage zurück, von der Frage der Definition, davon hängt es ab. Lukas Hermsmeyer führt in seinem Artikel die Definition von Umberto Eco an, der 14 Merkmale des Urfaschismus herausgearbeitet hat, und er geht die durch und wendet die auf Trump an, und er sagt da ganz klar, ja, wenn man die sich anguckt, ist Trump auf jeden Fall ein Faschist. Das ist das eine, aber das andere ist ja, ist die USA damit schon ein faschistisches Regime? Da würde ich sagen, nee, das ist sie natürlich noch nicht, weil Trump, gut, das ist jetzt seine zweite Amtszeit, er hatte eine erste, da wurde er abgewählt, es ist die Frage. Ich glaube nicht, dass er so weit geht oder es schafft, die nächsten Wahlen auszusetzen und abzuschaffen und quasi ja dieses Merkmal, was ich eben schon genannt hatte, Antiparlamentarismus, antidemokratische Ideologie-Elemente auch in die Tat umzusetzen. Das gut wird man sehen. Und auch wenn man andere Merkmale sich anguckt, wie faschistische Milizen oder so, das gibt es in Ansätzen, Sturm aufs Kapitol und so, aber das sind auch keine, ja, es sind teilweise organisiert, aber nicht vergleichbar natürlich mit den historischen faschistischen Bewegungen. Aber Hermsmeyer und, ja, da gibt es auch viele gute Gründe für, legt das gut dar. Er sagte, die USA sind auf jeden Fall faschistoid. Ja, das ist ein wirklich auch lesenswerter Text in dem Schwerpunkt. Ja, und Musk hat natürlich mit seinem Hitlergruß, ist ja auch diskutiert, ist es ein Hitlergruß oder nicht. Er nimmt da natürlich offensichtlich schon bewusste Anleihen. Aber genau, man kann natürlich auch die Frage, welche Kapitalfraktionen stützen das? Das Finanzkapital, jetzt war es historisch, also in gewisser Weise, also zumindest laut Dimitrov, ist natürlich auch mit Fragezeichen zu sehen. Jetzt sind es ja eher, es ist die Tech-Industrie mit anderen Ideologien, libertären Ideologien. Das sind auch noch Elemente, ganz ja, libertäre, neoliberale Elemente. Also wird man sehen, was sich jetzt weiterentwickelt.
Mhm. Da war ja auch in der letzten Ausgabe, glaube ich, so ein ganz spannender Text zum Thema so Venture-Kapitalismus drin, der sich ja auch nochmal genauer mit so Personen wie Musk und auch anderen Personen um Trump drumherum beschäftigt. Kleine Empfehlung nochmal. Genau, den verlinken wir natürlich. Genau, möchtest du da auch noch irgendwas hinzufügen?
Ja, also ich fand den Artikel von Lukas auch sehr lesenswert. Und wie Guido schon gesagt hat, also es gab, oder ja, die Frage, ob es wirklich diese Konzentration des Finanzkapitals da gab. Aber auf jeden Fall gab es ja schon eine recht starke Monopolisierung des Kapitals damals. Und das ist jetzt schon auch eine Entwicklung, die wir jetzt wieder sehen, würde ich sagen. Seit den 70ern ungefähr, kommt auch in diesem tollen Text vor, den Gina gerade schon erwähnt hat, wo ich auch zum Beispiel nochmal eine Unterscheidung treffen würde, wäre auf jeden Fall, dass es in den USA keine organisierte Massenbasis gibt, dass der Expansionismus von Trump sich nochmal ganz anders ausdrückt als beispielsweise bei Italien damals, die einfach in den 20ern neue Kolonien sich angeeignet haben, mit extremer Gewalt oder auch der deutsche Faschismus, der sich da einen Lebensraum im Osten erträumt hat. Also ich glaube, da gibt es schon nochmal recht prägnante Unterschiede, die, glaube ich, aber auch die reale Gefahr, was da gerade passiert, auch nicht unbedingt schmälern. Also oft habe ich das Gefühl, ist so Faschismus die Spitze des Eisbergs. Und da würde ich schon nochmal dafür plädieren, dass man da irgendwie diese moralische Bewertung vielleicht weniger trifft und das eher als so ein spezifisches Phänomen wahrnimmt. Und eine autoritäre Regierung ist auch so schon schlimm genug, ohne dass sie faschistisch sein muss.
Genau, das kann ich nur unterstützen. Im Prinzip ist es egal, also kann man sagen, es ist egal, ob das jetzt ein faschistisches Regime ist oder eine faschistische Bewegung. Es ist auf jeden Fall eine rechte oder extrem rechte Bewegung, auch mit Rassismus natürlich, die natürlich diametral linken Werten und Vorstellungen, Zielen entgegensteht. Und insofern braucht man eigentlich jetzt diesen ja auch moralisch sehr aufgeladenen Faschismusbegriff nicht unbedingt, um Widerstand zu leisten.
Also nicht erst darauf warten, bis alle Faschismustheorien sich überlappen und sagen, jetzt ist es soweit, um in die Aktion zu gehen.
Ganz genau.
Alles klar. Zu guter Letzt haben wir dann von Morten Powell auch noch eine Sprachnachricht bekommen. Die hört ihr jetzt.
Von A wie Ahren bis Z wie Zetkin. Seit über 100 Jahren versuchen Linke, den Faschismus zu verstehen. Gerne wird sich noch heute auf die eine oder die andere Position bezogen, um den eigenen Standpunkt zu untermauern. Vergessen wird dabei leicht, dass die Theorien selbst in den Auseinandersetzungen ihrer Zeit standen und um antifaschistische Strategien rangen. Verhindern konnten sie den Aufstieg des Faschismus zunächst nicht, aber gerade der Blick auf diese Auseinandersetzung kann die Aufmerksamkeit auch für die Gegenwart schärfen. Mein Artikel wirft deshalb Schlaglichter auf einige der Debatten. Der Faschismus entstand unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. In Italien bildeten Kriegsveteranen nationalistische Kampfbünde, die sich im Fasci di Combattimento zusammenschlossen. Sofort übten sie Gewalt gegen Arbeiterinnen und Linke aus. Es war nur naheliegend, dass Linke sich besonders früh um ein Verständnis des neuen politischen Phänomens bemühten. Zunächst stand dabei insbesondere aus marxistischer Perspektive, wenig überraschend, das Verhältnis zum Kapitalismus im Zentrum des Nachdenkens. Faschismus begriff man als eine Antwort auf die Krise des Kapitals. Aber das reichte nicht aus, um zu erklären, wieso die neuen Bewegungen auf so breite Zustimmung setzen konnten. Der Faschismus forderte die von Marx herkommende Gesellschaftstheorie fundamental heraus. Die Theoretikerinnen begannen, Fragen des Staates, der Kultur, der Propaganda oder des Antisemitismus in ihre Überlegungen einzubeziehen. Aus diesen Überlegungen lassen sich noch heute Analysen gewinnen, mit denen sich etwa der Aufstieg des Rechtspopulismus oder die Zentralität, die Geschlechterfragen in den politischen Diskursen der Gegenwart einnehmen, einordnen lassen. Dabei sind die Theorien, wie gesagt, aber natürlich selbst Produkte ihrer Zeit. Sie bedürfen daher der Historisierung und der Aktualisierung. Dann sind aus ihnen allerdings wichtige Erkenntnisse in das notorisch schwierige Verhältnis von Theorie und Praxis zu gewinnen, die auch über das Verständnis und die Bekämpfung des Faschismus hinausweisen.
Ja, wie ihr schon gemerkt habt, gibt es in unserem Schwerpunkt mal wieder viel zu entdecken und auch zu lernen. Jetzt gehen wir aber erstmal weiter und zwar mit einer freudigen Ankündigung. Unsere Redakteurin Helin Dierig hat eine neue sogenannte Randspalte bei AK eingeführt, nämlich Feuer und Flamme, feministische Kurzmeldungen, in der wir monatlich wichtige feministische Nachrichten zusammentragen. Statt der Antifa-Nachrichten gibt es jetzt einen kleinen Teaser für euch. Feuer und Flamme, feministische Kurzmeldung.
Transfeindliche Politik in den USA. Die jüngsten Schläge gegen die Trans-Community in den USA sorgen seit Wochen für Proteste. Die konservative Agenda der Republikaner ist seit dem Amtsantritt Trumps in vollem Gange. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit erließ der neue Präsident ein Dekret, das nur noch die Geschlechter männlich und weiblich anerkennt und das jede Person nur noch mit dem Geschlecht anerkennt, das ihr bei der Geburt zugeschrieben wurde. Damit wird Transmenschen ihre Identität aberkannt und auch Geschlechtseinträge wie divers oder nicht-binär werden ungültig. Für Betroffene bedeutet das eine Unmenge von bürokratischem Aufwand. Viele trans-, inter- und nicht-binäre Menschen müssen nun neue Ausweisdokumente beantragen. Das Dekret ist außerdem gefährlich. Transfrauen etwa, die ohnehin überproportional von Gewalt betroffen sind, haben künftig keinen Zugang mehr zu Frauenhäusern oder sollen, wenn sie in Frauengefängnissen sitzen, in Männergefängnisse verlegt werden. Ein weiteres Dekret, das jetzt vorerst durch eine Bundesrichterin blockiert werden konnte, beinhaltet, den Zugang zu geschlechtsangleichenden medizinischen Behandlungen für Transjugendliche einzuschränken, woraufhin Krankenhäuser landesweit die Behandlung Betroffener einstellten. Und auch in einzelnen Bundesstaaten werden Transrechte angegriffen. Das republikanisch regierte Iowa hat als erster Bundesstaat den Punkt Geschlechtsidentität aus dem Civil Rights Code gestrichen. Damit ist der Schutz von Transmenschen vor Diskriminierung nicht länger bürgerrechtlich verankert.
Und da sind wir wieder. Über den Schwerpunkt haben wir jetzt schon sehr viel gehört. Gehen wir also weiter zum Rest der Zeitung. Was habt ihr uns denn da sonst noch so zusammengestellt?
Wir haben noch so ein kleines Paket an Texten zusammengeschnürt, die sich rund um das Thema Aufrüstung drehen. Darum, ob diese Erzählung davon, dass die Bundeswehr so unterfinanziert und schlecht ausgerüstet ist, ob die überhaupt stimmt. Dann haben wir einen Text, der wird allerdings nur online erscheinen. Ja, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Deutschland sich wieder bewaffnet hat und damit wieder zurück in diese internationale Gesellschaft kommen konnte. Genau, dann haben wir noch verschiedene Perspektiven aus ganz verschiedenen Ländern zusammengetragen, wie sich dort Aktivistinnen und die Politik zu der Aufrüstung in Europa jetzt verhalten, wie sie dazu stehen. Und außerdem auch nochmal Stimmen aus der ukrainischen Linken, wie die jetzt diese europäische Aufrüstung bewerten. Darüber hinaus gibt es dann noch ein Update von der eben schon erwähnten Helin Dierig, die in der letzten Ausgabe, die war dann auch schon online, einen tollen Artikel geschrieben hat dazu, dass Abdullah Öcalan die PKK dazu aufgerufen hat, die Waffen niederzulegen. Vor kurzem kam dann auch die Meldung rein, dass sich die SDF, also die Syrian Democratic Forces, jetzt in die syrische oder in die neu gebildete syrische Nationalarmee eingliedern werden. Dazu hat sie auch nochmal was geschrieben, der ist bestimmt auch wieder sehr lesenswert. Außerdem haben wir ja seit, ich glaube, 3 Ausgaben jetzt, ja, geht jetzt in die 3. Runde, eine kleine Organisationsdebatte / es wird über die sogenannten roten Gruppen diskutiert, wie man darauf blicken kann. Genau, der geht jetzt in die 3. Runde, da freue ich mich auch schon sehr drauf, den zu lesen. Ich habe bis jetzt leider noch gar nicht geschafft, wir sind ja noch im Produktionsstress. Zu guter Letzt in unserem Gesellschaftsbuch haben wir noch einen Artikel über Süleyman Cissé, der kürzlich verstorben ist und mit seinen Filmen und auch sehr kritischen Filmen viel zu der Kinokultur von afrikanischen Ländern beigetragen hat.
Okay, danke euch. Da ist ja mal wieder richtig viel Interessantes zusammengekommen auf jeden Fall. Danke euch fürs Erzählen. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast und vor allem unsere Zeitung abonniert, uns weiterempfehlt oder sogar ein Abo verschenkt. Denn wie ihr wisst, sind linke Medien auf ihre Abonnentinnen angewiesen, denn wir haben keine reichen Verlage im Rücken. Wenn ihr bis zum 31. März noch euer Abo abschließt, bekommt ihr unser Sonderheft zur AfD kostenlos dazu. Alle Infos findet ihr wie immer unter www.akaweb.de/abo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.